Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach wochenlangem Stillstand wird wieder nach einer Lösung im Syrienkrieg gesucht. Im kasachischen Astana trafen sich heute Vertreter des Assad-Regimes und Unterhändler von Rebellengruppen. Bei der offiziellen Eröffnung saßen die Konfliktparteien zunächst an einem Tisch. Direkte Gespräche aber fanden nicht statt. Der erste Verhandlungstag endete ohne greifbares Ergebnis. Das Treffen war unter Vermittlung von Russland, der Türkei und dem Iran zustande gekommen.
Bilder schwerer Kämpfe im Baradar-Tal unweit von Damaskus. Die syrische Armee rechtfertigt die Angriffe damit, dass sie gegen eine radikale Rebellengruppe vorgehe, die vom Waffenstillstandsabkommen ausgenommen sei. Die syrische Opposition widerspricht. Es sind auch Streitpunkte wie diese, die heute im kasachischen Astana thematisiert wurden. Erstmals saßen dort Vertreter der syrischen Regierung und der Opposition, zumindest zur Eröffnung der Verhandlungen, an einem Tisch. Direkte Gespräche zwischen den Konfliktparteien sind heute nicht zustande gekommen. Ein Grund: die Verletzungen der Waffenruhe. Politische Fragen wie die Zusammensetzung einer Übergangsregierung oder das Schicksal von Präsident Assad stehen nicht zur Diskussion. Es geht erst einmal darum, den Waffenstillstand, den Russland und die Türkei am 30. Dezember unterschrieben haben, zu festigen und ihn dann auf ganz Syrien auszuweiten. In Moskau hofft Außenminister Lavrov, der selbst nicht in Astana anwesend ist, auf eine Stärkung der Waffenruhe als Vorstufe zu weiteren Verhandlungen in Genf. Deshalb habe man die militärische Opposition Syriens eingeladen. Wir wollen die politische Opposition nicht aus dem Prozess ausschließen, aber in Astana ist das Ziel, eine Regelung zu treffen, die die militärische Opposition gleichberechtigt in den Prozess einbindet. Russland geht es vor allem auch darum, nach dem militärischen Feldzug auf internationalem diplomatischen Parkett zu punkten und die politische Entwicklung Syriens und das Machtgefüge im Nahen Osten weiter mitzubestimmen.
Der Konflikt in Syrien begann vor knapp 6 Jahren. Aus ersten Protesten gegen die Regierung von Präsident Assad entwickelte sich ein Bürgerkrieg, in den sich auch internationale Bündnispartner einschalteten. Hunderttausende Menschen wurden bislang getötet, Millionen sind vor der Gewalt geflohen. Im Dezember brachten Russland und die Türkei dann eine Waffenruhe auf den Weg. Hier ein Überblick über die Konfliktparteien.
An der Seite des syrischen Präsidenten Assad stehen vor allem der Iran, die eng mit Teheran verbundene libanesische Hisbollah-Miliz und Russland, das seine Luftstreitkräfte einsetzt. Auf der Gegenseite stehen zahllose, oft lokale Rebellengruppen mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen. Einige von ihnen werden von Saudi-Arabien, der Türkei oder den USA unterstützt. Die Terrormiliz Islamischer Staat wird von einer internationalen Militärkoalition unter Führung der USA mit Luftschlägen bekämpft. Auch Russland setzt Kampfflugzeuge gegen den IS ein. Die von den USA unterstützte syrische Kurdenmiliz JPG ist ein wichtiger Partner des Westens im Kampf gegen den IS. Sie beherrscht mittlerweile weite Gebiete an der Grenze zur Türkei. Die Regierung in Ankara entsandte Bodentruppen in den Norden Syriens, denn sie stuft die JPG als terroristisch ein.
US-Präsident Trump hat, wie angekündigt, eine Kehrtwende in der Handelspolitik eingeleitet. Er unterzeichnete ein Dekret über den Ausstieg aus dem geplanten Freihandelsabkommen TPP. Das transpazifische Abkommen war zwar noch nicht in Kraft getreten, zuvor aber von der Regierung Obama mit 11 pazifischen Staaten ausgehandelt worden, unter anderem mit Japan, Kanada und Mexiko. Bei der Unterzeichnung des Dekrets sagte Trump, der Schritt sei eine großartige Sache für die amerikanischen Arbeiter.
Es war eins seiner zentralen Wahlkampfversprechen. Gleich zu Beginn der ersten vollen Arbeitswoche im Amt setzte der neue Präsident es um. Jeder weiß, was das bedeutet, oder? Umgeben von seinen Beratern, darunter Schwiegersohn Jared Kushner und Chefstratege Stephen Bannon, unterzeichnete Donald Trump den Rückzug aus dem Handelsabkommen TPP. Das transpazifische Freihandelsabkommen war ein Kernstück der Wirtschaftspolitik seines Vorgängers Obama. Der wollte mit TPP die Beziehungen zu den Handelspartnern in Asien stärken, auch als Gegengewicht gegen die Dominanz Chinas. Dass er von Freihandel nicht viel halte, sagte Präsident Trump zuvor auch den Wirtschaftsbossen, die er am Morgen ins Weiße Haus gebeten hatte. Die Chefs wichtiger Stahl- und Rüstungsunternehmen, Chemiefirmen, Autobauer. Es war sehr nett von Ford, sagt Trump, dass sie das Werk zurück ins Land geholt haben. Ich wollte deshalb neben dem Ford-Chef sitzen. Er verspricht den Unternehmen, ihre Steuern um mehr als die Hälfte zu senken, droht dafür jenen, die im Ausland produzieren, mit hohen Zöllen und deutet an, Umweltauflagen zu lockern. Ich bin sehr groß in Sachen Umwelt. Ich habe Preise für die Umwelt bekommen. Aber manches von diesem Zeug macht es unmöglich, irgendwas gebaut zu bekommen. Bereits gestern hatte Trump angekündigt, sehr schnell auch NAFTA neu zu verhandeln, das nordamerikanische Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko.
Bund und Länder haben sich auf die Reform des Unterhaltsvorschusses geeinigt. Sie tritt nach Angaben von Familienministerin Schwesig Anfang Juli in Kraft. Beim Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende tritt der Staat in Vorlage, wenn der andere Elternteil nicht zahlt. Der Anspruch wird jetzt erweitert. Die Bezugsdauer ist künftig nicht mehr befristet und die Altersgrenze auf 18 Jahre erhöht. Bund und Länder hatten bis zuletzt vor allem über die Finanzierung verhandelt. Die AfD will Ordnungsmaßnahmen gegen ihren Thüringer Landesvorsitzenden Höcke prüfen, aber kein Ausschlussverfahren einleiten. Das ist das Ergebnis einer Telefonkonferenz des Parteivorstands. Höcke habe mit seinen heftig kritisierten Äußerungen zum deutschen Geschichtsverständnis dem Ansehen der Partei geschadet, hieß es. Er hatte vergangene Woche offensichtlich in Anspielung auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin von einem Denkmal der Schande inmitten der Hauptstadt gesprochen.
Es ist ein kurzer Auftritt von Björn Höcke heute in Erfurt. Und er bekräftigt seine Haltung. Er hoffe, die AfD werde sich, so wörtlich, ihren Meinungspluralismus bewahren.
Mit Sorge habe ich zur Kenntnis genommen, wie die Diskussion über meine Dresdner Rede die sachliche Ebene verließ und von einigen Parteifreunden für innerparteiliche Machtkämpfe missbraucht wurde.
Höckes Rede in Dresden habe dem Ansehen der Partei geschadet, heißt es heute in einem Beschluss des Bundesvorstandes der AfD. Und der Bundesvorstand hält daher die Einleitung von parteilichen Ordnungsmaßnahmen für erforderlich. Derzeit prüft der Bundesvorstand alle rechtlichen und politischen Gesichtspunkte, die dabei zu bedenken sind. Für einen Ausschluss Höckes konnten seine Kritiker und Parteichefin Frauke Petri keine Mehrheit finden.
Er soll bitte vollumfänglich, das meint nicht nur Inhalte, sondern eben auch Form und Stil, von dieser Dresdner Rede Abstand nehmen und sich zukünftig auch auf Thüringen beschränken. Oder er soll bitte die AfD verlassen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das nicht im Grundkonsens unserer Partei steht.
Mit dem Beschluss wolle die AfD die Wähler vom rechten Rand nicht verprellen, sagen Beobachter. Er spiegle aber auch den Machtkampf in der Partei wider.
Da spielen in einer Gemengelage taktische, ideologische und auch personelle Rivalitäten und Standpunkte sicherlich in einer fast undurchdringbaren Situation durcheinander.
Björn Höcke sagt, er hätte sich eine endgültige Entscheidung gewünscht. Was bei dem Ordnungsverfahren gegen ihn herauskommen wird, ist aber im Moment nicht abzusehen.
Mit welcher Strategie die AfD den Sprung in den Bundestag schaffen will, zeigen wir Ihnen ausführlich in der Tagesschau-App. Die FDP will den SPD-Kandidaten Frank-Walter Steinmeier für das Amt des Bundespräsidenten unterstützen. Nach einem Treffen der Parteispitze mit Steinmeier kündigte FDP-Chef Lindner an, den Wahlleuten seiner Partei zu empfehlen, in der Bundesversammlung am 12. Februar für ihn zu stimmen. Es sei wichtig, einen Bundespräsidenten mit politischer Erfahrung zu haben, der wisse, wo die internationalen Kraftlinien verliefen. Auch die Unionsvertreter wollen für Steinmeier als Staatsoberhaupt votieren. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft hat heute erste Erkenntnisse nach der Festnahme eines mutmaßlichen Terrorverdächtigen in Neuss mitgeteilt. Danach haben die Ermittler in der Wohnung des Mannes weder Waffen noch Sprengstoff gefunden. Auch gäbe es keine Hinweise auf einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag. Es wird vermutet, dass der 21-Jährige ein Komplize des vergangene Woche in Wien gefassten Terrorverdächtigen ist.
In diesem Wohnhaus in Neuss stürmte ein Spezialeinsatzkommando in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Wohnung eines 21-Jährigen. Mittlerweile sitzt der Neusser in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat ermittelt. Aufmerksam wurden die deutschen Behörden auf ihn durch ihre Kollegen in Österreich. Die hatten am Freitag einen 17-Jährigen verhaftet, der unter dem Verdacht steht, in Wien einen Anschlag geplant zu haben.
Wir haben aufgrund dieser Befragungen, aufgrund dieser Auswertungen gesehen, dass es hier einen entsprechenden Kontakt nach Deutschland gibt, haben die deutschen Sicherheitsbehörden auch darüber umgehend informiert.
Aus österreichischen Ermittlungskreisen wurde bekannt, dass die beiden Verdächtigen über Internetchats miteinander in Kontakt gestanden haben sollen. Zudem war der Wiener Terrorverdächtige Ende letzten Jahres 2 Wochen zu Besuch bei dem Neusser. Da bei der Wohnungsdurchsuchung am Samstag kein Sprengstoff oder Waffen gefunden wurden, geht das Landeskriminalamt nicht davon aus, dass der 21-jährige Deutsche einen konkreten Anschlag plante. Die Polizei sicherte allerdings Handys und Computer des Verdächtigen.
Das, was gefunden wurde, waren Speichermedien der unterschiedlichsten Art. Die sind sichergestellt worden. Die müssen jetzt natürlich ausgewertet werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen beginnen jetzt.
Der inhaftierte Neusser war den Behörden bereits als salafistischer Gefährder namentlich bekannt. Straffällig wurde er bislang jedoch nicht. Heute wurde der Mann eingehend befragt. Bislang ist unklar, wann mit Ergebnissen der Ermittlungen zu rechnen ist.
Die Präsidentenvorwahl bei Frankreichs Sozialisten hat ein überraschendes Ergebnis gebracht. Der parteilinke Hamon erreichte die meisten Stimmen vor dem ehemaligen Premierminister Valls. Beide treten nun am Sonntag in einer Stichwahl gegeneinander an. Bei der Präsidentenwahl im April gelten die zurzeit noch regierenden Sozialisten als Außenseiter. In Umfragen liegen sie deutlich hinter dem Front National und den Konservativen.
Ungarn trauert um die 16 Opfer des Busunglücks in Italien. Im ganzen Land hängen die Flaggen heute auf Halbmast. An einer Zeremonie vor dem Parlament nahmen neben dem Ministerpräsidenten und dem Staatspräsidenten auch Schüler und Lehrer des Gymnasiums teil, aus dem die Opfer stammen. Der Bus war am Freitagabend im Norden Italiens gegen einen Brückenpfeiler geprallt und in Flammen aufgegangen.
Einer der bedeutendsten Wissenschaftspreise geht in diesem Jahr an 2 Krebsforscher aus den USA. Yuan Cheng und Patrick Moore werden mit dem Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preis ausgezeichnet. Zur Begründung teilte der Stiftungsrat mit, Cheng und Moore hätten Viren entdeckt, die Krebs auslösen können und Methoden entwickelt, mit denen noch unbekannte Tumorviren gefunden werden können. Der Preis ist mit 120.000 Euro dotiert.
Dem Arzt und Forscher Paul Ehrlich war schon um 1910 in Frankfurt am Main klar, es wird lange dauern, Krebs zu verstehen. In diesem Labor wollte er der Krankheit auf die Spur kommen. Viele Mosaiksteine sind in den vergangenen 100 Jahren zusammengetragen worden. Die Träger des Paul-Ehrlich-Preises 2017 haben weitere Viren gefunden, die Krebs auslösen.
Was das Virus machen kann, ist, dass es eben diesen initialen DNA-Schaden, also den Schaden des Erbgutes, überhaupt erst verursacht. Denn ohne Mutationen im Erbgut kriegen Sie keinen Krebs. Sie brauchen zwingenderweise, Mutationen und eine mutierte Zelle, damit überhaupt ein Krebswachstum entstehen kann. Und ohne das Virus würde diese Mutation womöglich dann gar nicht vorliegen.
Das hätte Paul Ehrlich gefreut. Jetzt können Mediziner beginnen, Auslöser von einigen Krebsarten zu bekämpfen, durch Impfungen etwa, wie bei anderen Viren bereits geschehen. Klar ist,
dass die Entdeckung dieser Agenzien letzten Endes dazu geführt hat, dass entweder chemotherapeutische oder antibiotische Behandlungsverfahren oder aber auch Impfungen möglich wurden, die letzten Endes, wie sich heute für die Hepatitis B und die Papillomviren bereits zeigt, auch die Krebserkrankung verhindern können.
Eine Impfung gegen unterschiedliche Krebserkrankungen wird es nie geben. Aber unterschiedliche, wie bereits jene gegen Gebärmutterhalskrebs. Weitere könnten nun hinzukommen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 24. Januar.
Das Hoch der vergangenen Tage zieht nach Osten, von Westen rückt aber schon ein neues nach. Dabei breitet sich vorübergehend feuchtere Luft aus. Die Folge dichte Nebel- und Hochnebelfelder. Und die breiten sich heute Nacht fast übers ganze Land aus. Stellenweise fällt etwas Schneegriesel oder Sprühregen. Vorsicht, Glättegefahr. In den Hochlagen des Südens teilweise noch klar. Und dort sowie im Westen bekommt die Sonne morgen eine Chance. Sonst vielerorts trübe. Hier und da schneit es ein wenig. Im Süden heute Nacht zum Teil sehr strenger Frost. An der Nordsee dagegen bis plus 2 Grad. Dort morgen bis plus 5 Grad. In der Südhälfte bleibt es frostig. Am Mittwoch im Norden und Osten noch meist trüb. Sonst wieder freundlicher. Donnerstag und Freitag scheint vielerorts die Sonne, regional halten sich allerdings noch zähe Nebelfelder.
Um 22.15 Uhr meldet sich Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Neuer Politikstil, wie Populisten die Medien bekämpfen. Und der Film Jackie, wie Kennedys Witwe das Begräbnis ihres Mannes inszenierte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.